Nichts ist hartnäckiger als, wer hilft mir? Als die Wahrheit. Nichts ist hartnäckiger als die Wahrheit. Es ist wahr. Der Herr ist auferstanden und er lebt. Durch die ganze Geschichte der Christenheit hindurch gab es immer und immer wieder Menschen, die das bekämpft haben und geleugnet haben. Mit Verfolgung, mit Bedrohung, mit Gewalt, mit Lügenkampagnen, mit vermeintlicher Wissenschaft hat man versucht, diese Wahrheit auszuschalten. Nein, Jesus ist nicht auferstanden. Das war ein armes Opfer und starb wie alle Menschen und fertig. Aber diese Wahrheit, sie lebt heute noch. Warum? Weil Jesus lebt. Halleluja. Nichts ist hartnäckiger als die Wahrheit. Jesus hat die Welt bewegt. Jesus ist der Weltbeweger. Jesus ist der Sieger. Und über diese Thematik wollen wir heute Morgen eine kleine Bibelarbeit machen. Die Auferstehung Jesu, das leere Grab, ist die Legitimation, dass er der König der Könige und der Herr aller Herren ist. Amen. Halleluja. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr Begeisterung gewünscht. Die Auferstehung Jesu ist der sichtbare Beweis, dass der Tod und damit auch dessen Ursache, nämlich die Sünde, besiegt sind. Danke, Thomas. Wir haben auch einen gläubigen Thomas, nicht nur die Ungläubigen. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Weil Jesus lebt, lebe ich nicht nur auch morgen, sondern in alle Ewigkeit. Er hat meinen Tod besiegt. Er hat deinen Tod besiegt. Er hat nicht nur seinen Tod besiegt, sondern er ist für uns auferstanden und er lebt für uns. Das Kommen Jesu hat nur einen einzigen Grund gehabt und das ist unsere Rettung. Jesus ist nicht gekommen, um seine Liebe zu beweisen, um seine Macht zu beweisen, um ein Stück von der Wahrheit wieder in die Welt zu bringen, sondern Jesus ist gekommen, um für uns ans Kreuz zu gehen und für uns den Tod zu überwinden. Und das hat er getan. Gerade heute, in diesem Moment, jetzt. Und dieser Gedanke, der begeistert mich jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Gerade jetzt werden ungezählte Menschen erfahren, dass Jesus lebt. Schon wieder keine Begeisterung. Ach, ihr müsst nicht begeistert sein. Aber ich bin gespannt, wann der Erste dann explodiert, ne, weil die Begeisterung so tief in uns drin ist und rumort. Können wir uns das mal vor Augen halten? Heute kommen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und sie werden neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung, weil Jesus lebt, weil es die Wahrheit ist, dass er auferstanden ist. In diesem Moment, jetzt, beugen sich Knie. Jetzt, heute an diesem Tag und in allen Stunden, die noch kommen, erfahren Menschen, dass der Herr auferstanden ist, weil er ihnen auf übernatürliche Weise begegnet. Heute ist ein Tag, an dem Zeichen und Wunder geschehen werden. Schön wäre es, wenn es bei uns auch wäre, gell? Aber ganz gewiss geschieht es an vielen Orten dieser Welt, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen neue Hoffnung bekommen, dass Gebundene frei werden, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Das geschieht heute. Das sind keine Märchen, sondern das ist Wahrheit. Heute, an diesem Tag, werden viele Menschen ihren letzten Atemzug vollenden und werden in einer anderen, in einer besseren Welt ihre Augen wieder öffnen, so sie denn Kinder Gottes sind. Heute, da hing dieser Mann mit Jesus am Kreuz, ein Verbrecher, ein Mörder, einer, der über sich selbst sagt, ich hab's verdient, da zu hängen. Und der zum Herrn sagt, aber wenn du in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und Jesus sagt zu ihnen, wahrlich, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Gut, wir wollen alle noch ein bisschen hierbleiben, gell? Stimmt's? Und dennoch freue ich mich auf das, was Gott da bereitet hat. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, wenn es nicht so wäre. Aber es ist so. Ein Haus im Himmel. Ich freue mich drauf. Bin mal gespannt, ob man da auch streichen muss und tapezieren. Schauen wir mal. Die Bibel schweigt einfach drüber. Ich glaube, in der Ewigkeit gibt es zu tun für uns. Da kommt keine Langeweile auf. Sondern das wird hoch, hoch interessant. Jesus, der Weltbeweger, der Sieger. Wie sieht ein Sieger aus? So, wenn so ein Formel-1-Rennfahrer als erster über die Ziellinie fährt, da hat er beide Hände schon raus und macht, ja, und alle jubeln, ein Sieger. Wenn ein Marathonläufer als erster die Ziellinie überschritt, er ist zwar am Ende seiner Kraft, aber ein breites Lächeln auf dem Gesicht und alle jubeln. Ein Sieger. Wie sieht ein Sieger aus? Er strahlt, er freut sich, er klatscht mit seinen Fans in die Hände und badet im Applaus. So sehen Sieger aus. Jetzt schauen wir auf Jesus bei seinem entscheidenden Kampf. Was sehen wir dort? Ein Menschen, der aller seiner Rechte beraubt ist, gedemütigt, zu Unrecht verurteilt, verunglimpft, geschlagen, verwundet, verhöhnt, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt, verlästert, mit Blut, Schweiß und Speichel am ganzen Leib bedeckt, würdelos, hilflos, entrechtet. Mit groben Nägeln hat man ihn an ein grobes Holz geschlagen. Dort hängt er und kann sich nicht mehr bewegen. Die Luft bleibt ihm weg. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Er ist im Todeskampf. So sehen keine Sieger aus. Und augenscheinlich gab es andere Sieger in diesem Moment. Da war das ganze Heer der Selbstgerechten, der Pharisäer und Schriftgelehrten, die dann sagten, so endet man, wenn man es übertreibt. Und da waren die Hohenpriester, die sagen, hätte er nur sein Maul gehalten, selber schuld. Und da war die gröhlende Menge, die auch noch lästerte und sagte, ja, wenn du der Christus bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herunter, bitte. Und da war keine aggressive Reaktion von diesem Mann am Kreuz. Er spricht sein letztes Gebet und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann verschied er. Er war tot. Da hing ein toter Jesus am Kreuz. Man ließ ihn hängen, bis es anfing, dunkel zu werden, nahm ihn vom Kreuz ab und legte ihn in ein Grab. Wie jeden anderen Toten auch. Aber was geschah, als Jesus seinen Geist in des Vaters Hand befahl? Was geschah, als Jesus sein Leben aushauchte? Man legte seinen Leib in ein Grab. Aber der Sieger, der ging auf eine andere Reise. Als Jesus stirbt, kam es zur größten Umwälzung in der Geschichte der gefallenen Schöpfung. Etwas Radikaleres gab es bisher nicht. Etwas Größeres gab es auch später nicht mehr. Der aussah wie ein Verlierer, hat in dem Moment, als alle sagten, jetzt ist zu Ende, den größten Sieg hervorgebracht, den es nur gibt. Die Auferstehung am dritten Tag ist nur der Beweis seines Sieges. Der Sieg wurde vorher am Kreuz errungen, als Jesus stellvertretend für die Sünde der ganzen Welt sein Leben ließ. Das war der Sieg. Keiner hätte es geahnt, dass dieser Mann am Kreuz ein Sieger sein sollte. Nichts sah danach aus. Aber was geschah? Die erste Folie. 1. Petrus Kapitel 3, Abvers 18. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er selbst hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Und jetzt wird's interessant. Danach, nachdem er gestorben war, ging er und predigte den Geistern im Gefängnis. Denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute, nur 8 Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Das muss ich nur ein bisschen erklären. Was hier beschrieben steht, ist nämlich nicht so einfach zu verstehen. Denn während der tote Leib Jesu im Grab lag, war der Jesus, der Christus, der Sieger, hinabgefahren ins Totenreich. Und so wie dieser Text es sagt, hat er dort gepredigt. Hat er den Sieg, den er gerade errungen hat, schon verkündigt. Und zwar für alle Menschen, die vor ihm lebten. Hier werden zwar nur die Menschen zu Noahs Zeit erwähnt, aber ich denke, das ist einfach nur ein Ausschnitt. Jesus ist hinabgefahren. Der nächste Vers. Epheser Kapitel 4. Darum heißt es, und das ist ein Zitat aus Psalm 68, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, ist derselbe, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Luther übersetzt eine Stelle hier nochmal ein bisschen interessanter, denn er sagt, er ist aufgefahren zur Höhe und hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Und Ausleger verstehen darunter Folgendes, dass Christus, als er als Sieger in die Unterwelt, in den Hades, ins Totenreich gefahren ist und wieder aufgefahren ist, die gläubigen Menschen, die Seligen mit sich geführt hat. Denn ab diesem Moment wird dieser Bereich des Totenreiches Paradies genannt. Der Schächer am Kreuz, der Mann, der mit Jesus gekreuzigt wurde, war der erste Nutznießer von dem stellvertretenden Tod Jesu. Alle Menschen vor Jesus oder vor seinem Tod sind ja eben in dieser Abwartehaltung in die Ewigkeit gegangen. Der Schächer ist laut dem biblischen Bericht nach Jesus gestorben. Denn da heißt es in der Kreuzigungsgeschichte, dass man den beiden Verbrechern, als sie am Kreuz hingen, die Beine brach. Da war Jesus schon tot. Und die Beine brach man den Gekreuzigten nur, wenn sie noch lebten, damit sie nicht mehr weglaufen konnten oder auch damit sie etwas schneller ins Jenseits gehen. So, dieser Mann, dem Jesus versprochen hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er war sozusagen der erste neutestamentlich Wiedergeborene. Das ist schon interessant. Jesus hat sogar im Totenreich eine Veränderung geschaffen, denn er hat den Tod besiegt. Und seit dieser Zeit dürfen wir glauben, dass wenn wir dieses Leben verlassen, dass wir nicht irgendwo landen, sondern im Paradies. Jesus hat das Paradies für uns geöffnet. Er hat die Schlüssel zu Tod und Totenreich. Nicht mehr der Feind ist der Herrscher über den Tod, sondern der Auferstandene ist Herr über alles. Nachdem Jesus im Totenreich war, und offensichtlich war er dort 3 Tage, denn am 3. Tag kam das Leben zurück in den Leib und dieser Leib wurde verklärt. Der Leib Jesu, der auferstanden ist, war nicht mehr derselbe wie der Leib, mit dem Jesus über 30 Jahre durch diese Welt spaziert ist. Sondern dieser Leib war schon verklärt. Auch wir werden, wenn wir einmal auferstehen oder entrückt werden, einen verwandelten Leib haben. Einen, der keine Brille mehr braucht, keine 3. Zähne. Ob man ihn rasieren muss, das weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Aber der keine Schmerzen mehr kennt, der nicht krank wird, sondern der eine andere Qualität hat, eine ewige Qualität. So einen Leib hatte Jesus. Als er auferstanden war, die Jünger hatten sich versteckt, war er plötzlich mitten im Raum. Mit diesem Leib konnte er durch die Wand hindurch. Und da denkt man, hey, das ist aber ein bisschen komisch. Ne? Also so ein Leib will ich auch nicht, der nicht mehr fassbar ist. Aber dann kommt die Geschichte mit dem Thomas und Jesus sagt, hier komm, leg deine Finger in meine Wunden. Das hat scheinbar funktioniert. Jesus hat gegessen und getrunken. Also das war nicht einfach ein Geistleib, ne? Unmateriell. Ein wunderbarer Leib, der nicht mehr den Naturgesetzen unterworfen ist, sondern der mehr ist. Größer. Eine andere, eine höhere Dimension. Das wird interessant. Ich glaube, im Himmel werde ich fliegen. Ich habe als Kind oft geträumt, dass ich fliegen könnte. Und ich sage euch, es war so schön. Im Traum spürte ich, wie eine besondere Kraft in mich kam und ich konnte mich einfach in die Lüfte erheben und fliegen. Und ich habe die Welt von oben gesehen. Wenn ich dann aufgewacht bin, war ich immer ganz traurig. Denn alle meine Flugversuche sonst, die sind gescheitert. Aber im Himmel, ihr werdet sehen, Hans-Peter wird fliegen. Vielleicht fliegen wir mit. Ich werde auch tauchen. Ich werde die Meere, die himmlischen Meere erkunden. Mit den Fischen und mit den Delfinen werde ich dort und brauche kein Tauchgerät, keine Sauerstoffflasche. Tja, ich freue mich drauf. Das wird cool. Und da gibt es noch so viel, was wir gar nicht wissen. aber das auf uns wartet. Warum? Weil Jesus diese Welt bewegt hat. Weil Jesus gesiegt hat. Das Grab war leer, als die Frauen kamen. Jesus zeigte sich den Frauen. Danach zeigte er sich auch den Jüngern. Nur Thomas, der hatte sich versteckt. Der hat gesagt, das ist mir alles zu viel. Ich brauche Abstand. Ich muss das irgendwie auf die Reihe kriegen. Das war die letzten Tage so heftig für mich. Ich kann es nicht fassen. Und selbst als man ihm sagt, der Herr ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, sagt er, und ich glaub's nicht. Es sei denn, ich darf meine Finger in seine Wunden legen und meine Hand in seine Seite. Und was tut der gnädige, gute Herr? Er kommt extra nochmal für den Thomas und sagt, Thomas, dich will ich auch dabei haben. Ich möchte, dass du glauben kannst. Komm her. Hier sind die Wunden. Hier ist meine Seite. Und Thomas erkennt es und er fällt auf die Knie und er sagt, mein Herr und mein Gott. Seine Seele darf heil werden. All die Zweifel und die Sorgen, die darf er ablegen, dort bei diesem Christus, dem Auferstandenen. 1. Korinther 5, Vers 6, da heißt es, dass er sich über 500 Brüdern gezeigt hat nach seiner Auferstehung. So viele Zeugen gab es in der Geschichte der Menschheit. Und auch heute noch, und ich sagte es vorhin schon, erweist sich der auferstandene Herr als der Lebendige. Ich kenne Menschen, denen ist Jesus in sichtbarer Gestalt begegnet. Menschen aus unserer Gemeinde, die sprechen gar nicht groß drüber. So irgendwann nach Jahren sagen sie, Hans-Peter, du, ich habe was erlebt, das ist komisch. Kann das sein? Ich wache in der Nacht auf und da ist plötzlich das Schlafzimmer ganz hell und da steht eine leuchtende Gestalt und streckt mir die Hände entgegen. War das vielleicht Jesus? Ja, das war vielleicht Jesus. Wer will's beweisen? Aber wie viele Menschen haben diese tiefen Erfahrungen gemacht, ohne ihn zu sehen oder mit ihm zu sehen? Es gibt Berichte, gerade aus der muslimischen Welt, dass Jesus aufrichtig suchenden Muslimen ganz persönlich begegnet, ihnen erscheint in Visionen, zu ihnen spricht. Und die, die nichts wussten von ihm, plötzlich überzeugt sind, Jesus ist der Christus Gottes, ich brauche ihn. Ja, wir haben es vielleicht noch nicht erlebt. Und deswegen haben wir vielleicht auch Zweifel und wir können es irgendwie mit unserer Vernunft nicht auf einen Nenner bringen. Ich habe gelernt, dass man Dinge manchmal einfach stehen lassen muss. Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, die kann man nicht einfach so eins zu eins übertragen. Aber wenn es Menschen sind, die sonst auch glaubhaft sind, dann glaube ich, dann sollten wir zumindest es wahrnehmen und vielleicht auch Stellung dazu beziehen, in angemessener Weise. Jesus, der Sieger. Ich möchte mit uns ein paar Stationen durchgehen, was denn Jesus da besiegt hat, als er siegte. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Im Neuen Testament, da gibt es ja diese Versuchungsgeschichte, in der der Feind kommt, Satan selbst, und er versucht Jesus. Auf ganz verschiedenen Ebenen der Existenz. Und Jesus widersteht. Und er geht als Sieger hervor. Er verlässt die Wüste als Sieger über all diese Anfechtung. Jesus ist der Sieger über Sünde. Mit ihm können auch wir die Sünde besiegen. Wir sind nicht mehr willenlos und hilflos den Anfechtungen ausgeliefert, triebgesteuert, dazu verdammt, die Sünde zu tun. Da war diese Frau, die beim Ehebruch erwischt worden war. Und alle sagen, sie hat den Tod verdient. Sie muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und alle lassen den Stein fallen, den sie bereits in der Hand hielten. Und dann spricht Jesus zu dieser Frau und er sagt, wenn sie dich nicht verdammt haben, dann tue ich es auch nicht. Aber gehe hin und sündige nicht mehr. Jesus vergibt. Aber er sagt auch, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Sündige nicht mehr. Zu eigener Kraft können wir das nicht schaffen. Aber mit Jesus, mit ihm überwinden wir weit. Er macht uns zu Überwindern und er macht uns zu Siegern, auch über die Sünde. Hebräer 2, Vers 14. Jesus hat den Teufel besiegt. Da aber Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Jesus war ganz Gott in der Ewigkeit und er kam und wurde ganz Mensch, anfechtbar und sterblich. Er war ein Mensch, der essen und trinken musste, der Schmerzen kannte, der all die Schwachheiten des menschlichen Lebens selbst durchlitten hat. Aber in all dem blieb er ohne Sünde. Und nur so konnte er an unserer Stelle unseren Tod sterben. Jesus Sieger über den Teufel. Kolosser 2, ab Vers 14. Jesus hat die Mächte der Finsternis besiegt. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte, und da ist die Rede jetzt von dämonischen Mächten, von den Mächten der Finsternis. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. All das geschah, als der tote Leib Jesu im Grab lag. Da ist viel mehr passiert in diesen 3 Tagen, als wir denken. Da hat Jesus triumphiert. Und er hat die Mächte öffentlich zur Schau gestellt. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Ein Vers, den wir heute schon gehört haben von Jörg. Jesus hat den Tod besiegt. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat den Tod besiegt. Der Schlüssel zu Tod und Totenreich ist ein Bild, ein Symbol. Der Schlüssel bedeutet Macht, Schlüsselgewalt. Er schließt auf und er schließt zu. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Siehe, ich war tot, aber ich bin auferstanden. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Es kommt der Tag, an dem heißt es, der Tod ist tot. Es lebe das Leben. Ja. Denn das Wort Gottes sagt uns, dass am Ende aller Dinge sogar der Tod selbst ausgeräumt wird. Jesus hat den Tod besiegt. Halleluja. Erstens Korinther Kapitel 15, Abvers 54. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus' Sieg ist unser Sieg. Er gibt uns den Sieg. Wir können als Überwinder erhobenen Hauptes durch diese Welt gehen. In der Hoffnung, in der Gewissheit, dass sein Sieg auch unserer ist. In den Schwachen ist er mächtig. Aber wie oft hat mich das getröstet. Wir fühlen uns manchmal mickrig und schwach und fehlerhaft. Da sollten wir nicht stehen bleiben. Sondern in diesen Momenten sollten wir auf den schauen, der überwunden hat, der gesiegt hat. Und der die Siegeskrone schon für uns bereithält. Denn er hat nicht für sich gesiegt, sondern er hat für uns gesiegt. Er hat für uns gesiegt. Jesus ist der Sieger, Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, das ist Johannes, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Um was für ein Buch geht's da? Ein Buch, das versiegelt ist mit sieben Siegeln. Es ist das Buch der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte, die sich noch einmal dramatisch anspitzen wird in den letzten Zeiten dieser Welt. Das ganze Buch der Offenbarung ist voll von dem Inhalt. Dieses Buch ist so wichtig und so stark und so heilig, dass niemand gefunden wird, der die Siegel brechen darf. Johannes, der Apostel, er sieht dieses Buch. Er spürt, dieses Buch muss geöffnet werden. Aber niemand ist da, der würdig ist. Und dann heißt es, und dann fängt er an zu weinen. Und man darf sich fragen, warum weint er? Ist er so ergriffen? Wird er so gern den Inhalt sehen? Ganz bestimmt. Vielleicht weint er wegen dieser Dramatik, die da entsteht. Und bestimmt weint er auch, weil selbst er nicht würdig ist. Er weint auch über seine eigene Unwürdigkeit. Und auch wir müssten ja eigentlich zerbrechen an dem, was wir selber können und leisten. Im Hinblick auf das, was von uns erwartet wird. Aber dann kommt jemand und sagt, fürchte dich nicht, weine nicht. Es ist der Herr. Er spricht zu uns. Hier ist es einer der Ältesten, der sagt, weine nicht. Einer hat überwunden. Er ist der Sieger. Das Lamm Gottes. Der Löwe aus Juda. Jesus ist der Sieger. So, jetzt haben wir einiges gesehen. Jesus hat die Sünde besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Er hat die Mächte und Gewalten, die Finsternis besiegt. Er hat den Tod besiegt. In allem ging er als der Triumphator heraus. Jesus ist der Sieger. Und die Frage, die sich uns stellt, ist: Wollen wir auch selbst kapitulieren vor ihm und sagen: Jesus, ich beuge meine Knie vor dir. Du hast nicht nur für mich gesiegt, sondern ich gebe mich geschlagen von dir. All meine Eitelkeit, all mein Stolz, all mein selber machen wollen, ich lege es dir zu Füßen. Ich schaff's nicht, Jesus. Ich brauche dich. Ich kann das Problem der Sünde in meinem Leben nicht bewältigen. Ich brauche dich. Ich kann die Angst, die mich treibt, nicht bewältigen. Ich brauche dich. Ich habe meine Zukunft nicht in der Hand. Jesus, ich brauche dich. Du bist der Sieger, ich vertraue dir. Du hast das Recht, auch über mich zu triumphieren. Er hat für uns triumphiert. Er soll auch das Recht haben, über uns zu triumphieren. Aber was tut er? Er kommt nicht und stellt seinen Fuß in unseren Nacken, sondern er reicht uns die Hand, er hebt uns hoch und sagt: Lass uns Freunde sein. Nicht Herr und Sklave. Sondern Bruder. Ja, das ist großartig. Er soll König meines Lebens sein. Jesus. Vielleicht gibt es beim einen und beim anderen heute bei uns so eine Stelle, an der man mit dem Herrn ringt, wo er in seinem Leben Dinge noch für sich selbst haben will, die er dem Herrn nicht öffnet und zur Verfügung stellt. Er wartet. Es ist Zeit, einen Stolz ihm zu Füßen zu legen. Ich war ein braver Junge, mein ganzes Leben lang. Die Umstände, die haben mich manchmal natürlich übermannt. Ich hatte mal Streit und ich weiß nicht mehr warum, mit einem Klassenkameraden. Und der Streit führte dazu, dass wir uns geprügelt haben, wie Jungs das machen. Und wir haben zuerst gekämpft und geringt und er hat mich auf den Boden, wie sagt man, geworfen. Und er war ein bisschen korpulenter als ich. Hat er sich auf meinen Bauch gesetzt, seine Knie auf meine Arme und ich lag dann und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe es probiert. Und dann hat er gesagt: Gibst du jetzt auf? Ich hatte keine Chance. Aber stolz. Und ich habe gesagt: Nein! Bumm! Direkt aufs Auge. Au! Er sagt: Gibst du jetzt auf? Nein! Bumm! Aufs Auge. Gibst du jetzt auf? Nein! Bumm! Ich weiß nicht, wie oft das Spiel ging. Aber ich weiß, dass ich mit dem blauen Auge nach Hause kam. Und mein Vater fragt: Oh, was ist passiert? Ja, ich habe mit einem gekämpft. Mein Vater fragt: Und, wer hat gewonnen? Und ich sage: Das ist schwer zu sagen. Manchmal war ich unten und manchmal war der andere oben. Ist wirklich so passiert. Ist kein Witz. Ich war so blöd, dass ich nicht vor dem ersten Schlag schon gesagt habe: Ich gebe auf. Sondern ich habe gekämpft Da war der Jakob, der mit Gott am Jabbok ringt. Und der Herr sagt, gib's jetzt auf. Und er sagt, nein, ich lass dich erst, wenn du mich segnest. So, am Ende hat er die kaputte Hüfte gehabt, ne? Sein Leben lang. Der Herr fragt dich heute Morgen, gibst du auf? Lässt du mich dein Sieger sein? Kapitulierst du, gibst du dein Leben, deinen Kampf in meine Hand? Ich gebe euch einen Rat. Geh nicht mit einem blauen Auge nach Hause, sondern sag, Herr, hier bin ich. Nimm mich, wie ich bin. Philipper 2, letzte Bibelstelle. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass sich in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Am Ende wird doch jedes Knie sich beugen. Es ist gut, rechtzeitig aufzuwachen und zu sagen, Herr, freiwillig beug ich meine Knie vor dir. Und ein Bild zum Schluss. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist der Lebendige. Er ist jetzt ganz nahe hier bei uns. Amen.